Podcast von Queer Up Radio. Queer Up Radio. Auf Radio Rabe, Radio Lora, Kanal K und im Livestream von Radio Grenzenlos.
My life and my music.
Ja, und mein Gast im Studio in der nächsten Stunde ist der Marco. Der Marco bezeichnet sich als Fachmann für Herz und Rückgrat, arbeitet sehr gern mit und für Menschen und begleitet sie auf ihrem Beruf und Lebensweg. Ihm ist sowohl die sexuelle als auch die psychische Gesundheit von Menschen sehr wichtig und er engagiert sich darum für Präventionsarbeit in den unterschiedlichsten Erscheinungsformen, insbesondere als Schwester Greta von Breidenbach. Ja, und ist der Marco weder als Schwester von der perpetuellen Indulgenz noch für die Friends of Dorothy unterwegs, den Freund er mit einer sicherlich ruhigen Hand seinem handwerklichen Hobby. Ja, herzlich willkommen, Marco im Studio.
Einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Hallo.
Wunderbar. Marco, darf ich dich mit Pronomen er weiterhin anreden? Dann ist das okay für dich?
Ist wunderbar, danke dir.
Genau, wir kennen uns ja schon ein bisschen. Die Schwester Greta, die wäre, glaube ich, dann neutral.
Ja, genau.
Ja, Marco, in dieser Stunde möchten wir mehr über dein Leben und die erfahren, ein bisschen mehr als jetzt in dieser Zusammenfassung. Ich hoffe, die hat einigermaßen passt.
Doch ja, sie hat es sehr gut getroffen.
Wunderbar. Natürlich hätten wir aber auch hören, was du gerne von Musik hörst, denn das Musikprogramm von My Life und My Music besteht jeweils aus einer Auswahl an Lieblingslieder von meinem Gast. Und ich würde sagen, wir legen los mit einem Song. Der erste Titel, wo du mir gesagt hast, das passt, wahrscheinlich nachher können wir über dein Leben reden. This is My Life. Genau, warum hast du den Song ausgewählt, weißt du das?
Ja, weil in dem Text oder in dem Lied geht es ja vor allen Dingen um das Wissen, dass man selbst sein Leben glücklich gestalten darf und auch leben soll und leben darf. Und es ist sein eigenes Leben, nicht das eines anderen. Und das fand ich ganz, ganz wichtig, auch auf dem Weg zu mir selber herauszufinden, dass auch manche Sachen mich mal aus der Bahn geworfen haben und ich mich dann immer wieder zurück auf mich besonnen habe, auf meine Fähigkeiten dann auch. Und das war so eine Hymne oder ist auch immer noch eine Hymne für mich.
Queer Up Radio.
Ja, du hörst Queer Up Radio mit Queerbeat, Radio Rabi, Radio Lora, Kanal K und Radio Grenzenlos. Und als Gast bei mir im Studio der Marco. Marco, dein Dialekt tönt jetzt nicht weder baslerisch noch bernerisch noch aargauerisch.
Weder noch, genau. Ich komme gebürtig aus Deutschland, aus Nordrhein-Westfalen, um genau zu sein, aus einem kleinen Dorf in Ostwestfalen-Lippe. Alle Kirchlinger Rahner, hey, ihr seid herzlichst gegrüßt, aber ganz ausgehalten bei euch habe ich es dann doch nicht.
Das tönt auch so ein bisschen abgelegen, also wirklich ein kleines Dorf. Wir sind jetzt in dem Alter, wo es schon einfacher war, als queere Person aufzuwachsen. Oder ist das noch sehr konservativ gewesen?
Also das Dorf, ich bin ja in den 70er Jahren da groß geworden, das ist für viele ja ganz weit weg. Für mich ist das ja gerade gestern erst gewesen. Es ist ein sehr liebevolles Elternhaus gewesen, sehr behütet aufgewachsen, ganz tolle Kindheit gehabt. Für mich war immer schon klar, dass ich sicher nicht mit einer Freundin nach Hause komme. Und später, wo ich dann die Schule, also von der Grundschule aufs Gymnasium gewechselt habe, hat sich das immer mehr manifestiert. Und dann habe ich die Schulzeit mit dem Abitur hinter mich gebracht und gedacht, so, jetzt bin ich volljährig. Meine Eltern habe ich dann auch in einem liebevollen Hallo. Ich habe dann übrigens einen Freund davon in Kenntnis gesetzt, dass ich nicht mit einer Freundin nach Hause komme. Das war anfangs ein bisschen hölzern, hat sich aber dann doch relativ schnell alles gelegt. Meine Eltern sind eine sehr große Unterstützung für mich. Die ganze Familie ist für mich eine sehr große Unterstützung gewesen bei diesem, ich nenne es jetzt bewusst nicht Coming Out, weil es war eigentlich immer klar, dass ich schwul war. Ich war immer sehr, sehr, heute wird man sagen, effeminiert. Ich war weicher als andere. Ich habe Hobbys gehabt wie Häkeln, Stricken. Später kam dann noch was anderes dazu. War sehr musisch interessiert und von daher war es keine große Überraschung. Also alles, was watschelt wie eine Ente, quakt wie eine Ente, ist kein Schwan. Das war meinen Eltern klar, das ist in meinem Umfeld klar gewesen und das ist sehr gut aufgenommen gewesen damals. Mhm. Auch heute noch.
Dann hat es die Großstadt verschlagen oder direkt in die Schweiz?
Nein, da kam dann tatsächlich ganz, ganz lange erst Osnabrück. Das ist, war für mich die Weltstadt mit Herz, 40 Kilometer von meinem Geburtsort weg. Habe da ganz, ganz lange gelebt, bis ich 33 war. Da habe ich dann meinen jetzigen Mann kennengelernt, zwar jetzt nicht in Osnabrück, sondern in Köln, über einen gemeinsamen Freund. Und dann der Liebe wegen 2008 bin ich dann in die Schweiz gegangen.
Super, wir dürfen sicher erwähnen, dass dein Allerliebster auch hier mit im Studio ist.
Ja, er ist auch eine super Unterstützung für mich in allen Bereichen des Lebens und auch der Erscheinungsformen. Es ist wahnsinnig toll, ihn an der Seite zu haben. Und ja, danke dafür, Gerard, ich liebe dich.
Super, vielen Dank, auch dass du Marco mitgebracht hast. Du bist Fachmann HR, aber du hast ein bisschen Mühe, hast du mir geschrieben, mit dem Begriff HR, drum nennst du selber Herz und Rückgrat.
Genau, weil Menschen für mich sind keine Ressourcen. Sie haben Ressourcen, das auf jeden Fall. Sie sind vor allen Dingen ganz, ganz interessante Gegenüber. Also ich begleite Menschen gerne in den verschiedensten Lebenslagen, also auch im Job, wenn sie irgendwo anfangen, wenn sie sich bewerben, wenn sie dann tatsächlich irgendwo angestellt sind, dann bin ich Ansprechpartner für, also ich arbeite in einem Unternehmen, in einer KMU bei uns in der Schweiz, in den Bottmingen und bei uns in der Schweiz, so weit ist es schon mit mir. Und das sind ganz, ganz interessante Geschichten, die ich dann auch erfahre und durch dieses, ich sag jetzt mal Herz und Rückgrat, viele HRler sind der verlängerte Arm der Firma, die einfach gewisse Dinge umsetzen und durchsetzen. Und ich sehe das mehr als Drehscheibenfunktion. Ich bin mehr für die Mitarbeiter da, auch so, wenn es darum geht, ihre Werte und Wertigkeit zu erkennen und zu fördern und nicht nur zu sagen, um Gottes Willen, das sind Kostenstellen, weil das sind es nicht. Ist eigentlich das wichtigste Kapital, was ein Unternehmen haben kann. Und ich befasse mich gerne mit Menschen. Ich schaue auch, was für Möglichkeiten die mitbringen. Es sind die unterschiedlichsten Voraussetzungen und fördere natürlich auch gerne persönlich oder eben auch beruflich Leute, dass sie sich ein bisschen weiter oder dass sie sich weiterentwickeln können. Nicht nur ein bisschen, sondern dass sie vielleicht auch sich selber finden können.
Das klingt toll und schön, auch wenn du ein Unternehmen gefunden hast, wo das auch zulässt. Das ist ja nicht immer selbstverständlich.
Ja, also es ist tatsächlich nicht immer so ein Durchmarsch. Es braucht tatsächlich dann auch etwas Hartnäckigkeit und etwas gute Argumente, um zum Beispiel die Linienvorgesetzten oder auch die Verantwortlichen in der Bezahletage davon zu überzeugen, dass Geld, was man nicht wirklich in Produktivität investiert oder eben so, dass es aber eine nachhaltige und gute Investition ist. Und da brauche ich dann auch manchmal nicht ein dickes, doch ja manchmal auch ein dickes Fell und ganz viel Hartnäckigkeit, um dann doch durchzusetzen, hey, Förderung ist gut und richtig und wichtig.
Du schaffst gern mit Menschen zusammen, für Menschen, du hast es auch gesagt. Hat sich das ergeben in der Erlebnis oder ist das schon immer so gewesen? Marco war schon als Kind sehr offen gewesen, andere Kinder zu, mit ihnen gespielt.
Ja, also wir hatten, meine Großeltern, die haben direkt neben uns gewohnt, hatten Pferde und dadurch waren so oder so alle Kinder des Dorfes bei uns und es gab meine beste Freundin Anja, die hatte Klumpfüße, einen offenen Rücken, war also gehbehindert und konnte nicht alles mitmachen, aber für mich gab es nicht, die kann das nicht, sondern ich habe geguckt, was kann sie oder wo kann sie mit Unterstützung teilhaben. Das war vielleicht so der Grundstein des Ganzen. Und das zieht sich bei mir durch viele Sachen durch. Auch bei meiner Oma zum Beispiel, wenn die was Süßes hatte, dann gab es nur für alle oder für keinen was. Oder Sie hat gesagt, ihr müsst teilen, und dann habe ich als erstes immer alles aufgeteilt, und das war für mich damals immer schon so, und das war vielleicht oder ist der Grund, warum ich in diesen Bereichen heute so aufgehe und mich wohlfühle.
Du hast mir auch gesagt, dass du eben auch den Entwicklungsprozess von Menschen, ob das geschäftlich, beruflich oder privat, dass du das sehr spannend findest und da auch gerne mitwirkst. Was ist da so spannend? Es könnte ja auch umgekehrt sein, dass man denkt, je, lieber nicht mit anderen Menschen, ich habe schon genug mit meinem eigenen Leben zu tun.
Also ja, natürlich habe auch ich mein Päckchen zu tragen. Das ist nicht immer lustig und nicht immer schön. Aber es ist, also ich selber habe auch Förderungen durch andere erfahren, und das hat mich persönlich so geprägt, und ich gebe gerne weiter. Ich begleite gerne, ich unterstütze gerne. Ich bin gerne bei Prozessen dabei. Ich finde so ganz fertige Geschichten immer ein bisschen langweilig, beziehungsweise wenn dann was fertig ist, denke ich, na wunderbar, wo ist das nächste Projekt? Und ich glaube, wir alle, also auch ich, habe mich in vielen Dingen entwickelt und bin nicht immer begleitet gewesen. Hätte, bringt es da nicht. Ich habe niemanden immer gehabt, aber deswegen biete ich das gerne an.
Neben Hauptberuf und neben Greta, wo wir später noch darauf zu reden kommen, arbeitest auch noch ehrenamtlich für die AIDS-Hilfe bei der Basel. Das ist eine Gruppe, die nennt sich Friends of Dorothy. Kannst du vielleicht ganz kurz erklären, was es da geht und was so in deinen Intentionen steht, auch noch mithelfen?
Die Friends of Dorothy sind das Präventionsteam in der aufsuchenden Präventionsarbeit für Männer, die Sex mit Männern haben. Das ist so der, ich nenne es mal so den Fachbegriff. Da geht es darum, wir sind eine Gruppe von vier wunderbaren jungen Menschen, jung, also ich zähle mich auch als jung dazu, weil Alter ist für mich relativ, ist eine Zahl, die ich ganz furchtbar finde. Also unterschiedlichste Menschen, die in die Szene gehen, die Ansprechpartner sind für sexuell übertragbare Krankheiten, aber auch wenn es um psychische Gesundheit geht. Wir sind auch unterwegs in der Szene mit Präventionsmaterial, also zum Beispiel Kondome, die wir verteilen, oder im Bereich Substanzgebrauch haben wir oft Safer Use Pakete dabei, um substanzgebrauchenden Menschen die Möglichkeit zu geben, das so gefahrlos wie möglich zu machen.
Ich würde vorschlagen, wir wechseln wieder zur Musik und hören uns nachher noch mehr zu deinem Leben an, aber vielleicht machen wir dann auch einen kurzen Einschub, wer was wie wo Greta einzuordnen ist. Aber zuerst Musik. Respekt vor der Aretha Franklin.
Genau, den Titel, weil Respekt etwas so Wichtiges ist, egal auf welchen Stufen im Leben, auf welchen Begegnungsebenen, sich gegenseitig respektieren und annehmen und nicht von oben herab mit so einem erhobenen Zeigefinger auf Menschen zugehen. Das ist für mich auch eine sehr wichtige Lebenseinstellung. Deswegen natürlich dieser wunderbare Titel Respekt.
Queer Up Radio.
Du lassest Queer Up Radio mit Queer Beat, ein Format von Queer Up Radio. Und als Gast bei mir im Studio, der Marco. Der Marco ist auch, manchmal heute nicht, heute bist du als Marco da, hast du mir auch gesagt, manchmal ist der Marco, aber nicht der Marco, sondern Greta. Und zwar die Schwester Greta von Breitenbach, und Greta ist eine Schwester von der perpetuellen Indulgenz. Und was hinter dem unglaublich langen, und nicht so lange schon nicht, aber nicht unbedingt immer einfach aussprechenden Namen steckt, das kannst du uns sicher erklären. Also, wer oder was sind denn die Schwestern?
Ja, also die Schwestern der perpetuellen Indulgenz haben sich der immerwährenden Lebensfreude, so lässt sich, glaube ich, perpetuelle Indulgenz unter anderem übersetzen, verschrieben. Es kann auch immerwährender Ablass heißen. Das heißt, wir verbreiten gerne Lebensfreude, wenn wir unterwegs sind. Wir versuchen auch stigmatisierte Schuld zu tilgen. Gerade in der queeren Community gibt es ganz viele Leute, denen gesagt wird, du bist nicht gut, du bist nicht richtig, deine Sexualität ist krank, ist was weiß denn ich, die Orientierung ist nicht richtig, deine Identität gehört nicht zu dir. Und das versuchen wir den Leuten auch abzunehmen und zu sagen, nein, das stimmt nicht, du bist gut, wie du bist die beste Version von dir selber, du findest dich, trau dich das, du bist ein sehr wertvoller Mensch. Das ist so die Grundintention gewesen oder ist es auch immer noch von den Schwestern, die sind entstanden zu Ostern 1979 in Iowa irgendwo, da lief nämlich eine der Gründungsschwestern mit ausgeliehenen Nonnenhabits durch die Gegend, die wollte das Musical Sound of Music. Sound of Music wollten sie darstellen, haben das gemacht, hatten die Nonnenkostüme noch irgendwo im Schrank. Die Schwester, also diese Person, dieser Mensch, ist dann später nach San Francisco gezogen, hat 79 gedacht, oh, ich habe das ja noch im Schrank, ich laufe mal durch das Castro-Viertel, das ist das größte Schulenviertel in San Francisco. Und das schlug ein wie eine Bombe. Dann sind die Schwestern Lebensfreude verbreitend aufgetreten. Anfang der 80er kam, wenig wussten sie damals, was aus der ganzen Sache wird, kam dann die AIDS-Krise auf die Welt zu, auf die Menschen zu. Und die Schwestern haben relativ früh angefangen, Informationen zusammenzutragen, auch über Safer Sex. Sie haben die erste Broschüre Play Fair herausgebracht zum Thema Safer Sex, haben Spenden gesammelt, haben medizinisches Wissen zusammengetragen, haben auch der Pharmaindustrie im Nacken gesessen und haben sehr viel in der AIDS-Krise auch an Menschen begleitet, die auch gestorben sind wie die Fliegen. Daher auch so ein bisschen das weiße Gesicht, was die meisten Schwestern tragen, symbolisiert ursprünglich den Tod durch HIV und AIDS. In der heutigen Zeit könnte man das eher übertragen auf soziale Vereinsamung, auf Ausgrenzung. Und die Farben im Gesicht sollen Lebensfreude darstellen. Auch der Glitzer, den wir dann irgendwann tragen, sehr, sehr sparsam natürlich, also wenn man uns sieht, wir sehen immer aus wie so eine Disco-Kugel, soll Lebensfreude darstellen und dann den Leuten ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Mhm. Aber auch sagen, hey, ich bin hier, komm zu mir, sprich mit mir über das, was dich bewegt.
Wie man doch gerade noch beim Aussehen, das ist ja das, was sofort ins Auge sticht, wer noch nie die Schwester Greta gesehen hat oder jemand von deinen, sagen wir, Mitschwestern.
Ja.
Dann kann jetzt entweder für uns online auf der Webseite oder auf Instagram-Kanal hat es ein Foto von der Greta. Wie würdest du es selber beschreiben? Also vielleicht auch gerade durch die wichtigsten Merkmale.
Also es ist sicher ganz entscheidend das weiß grundierte Gesicht mit den verschiedenen Farben im Gesicht, die jede Schwester oder auch jeder Gardist, das ist das Pendant des anderen Geschlechtes, mit dem wir auftreten. Das ist sicherlich das Maßgeblichste in der anderen Gestaltung. Viele von uns tragen einen Nonnenkragen. Wir orientieren uns tatsächlich an echten Ordensschwestern, weil wir gar nicht mal so schlecht finden, so zu helfen. Die Nonne, die Schwester an sich ist ja so der Begriff des helfenden Menschen. Und dann haben wir nachempfundene Ordenstrachten, teilweise mit Schleiern. Manche haben Hüte, manche haben, ist sehr vielfältig gestaltet, aber irgendwas ist immer auf dem Kopf. Bei uns Schwestern der perpetuellen Indulgenz im deutschsprachigen Raum sind es mehrheitlich BH-Hauben, also Hauben, die an alte, ich sag mal so mittelalterliche Hauben erinnern sollen. Tatsächlich sind es BHs, weil wir auch die Heteronormativität buchstäblich auf den Kopf stellen. Da ist ein Schleier dran befestigt und an dem Schleier kann man dann auch den Ausbildungsstand einer Schwester erkennen. Wenn der weiß ist, dann lernt sie noch, denn es ist wie in einer klösterlichen Ausbildung, ist sie im Noviziat. Oder wenn es ein ganz kleiner Schleier ist, vorher was anderes. Und wenn der Schleier nicht weiß ist, also schwarz oder bunt, dann ist das eine fertig ausgebildete Schwester, die auch alleine losziehen darf und Freude verbreiten soll.
Also das gibt wirklich eine Ausbildung. Wie läuft denn die, vielleicht noch ein bisschen genauer, wie läuft die so ab?
Ja, da gibt es verschiedene, ja, Stadien. Die erste wichtige Sache ist, sich erstmal klar zu werden, möchte ich mich engagieren oder nicht. Und dann geht man mal mit so einem Haufen Schwestern mit, guckt, was die so machen. Die Schwestern gucken dann auch, was ist das für ein Mensch. Und dann geht's dann so ein bisschen nicht ganz so formell los. Man begleitet tatsächlich im privaten Outfit, hat aber schon ein Namensschild dran, im sogenannten Aspirat, in der Aspiratur. Geht man dann mit und übernimmt kleine Aufgaben, Handreichungen, hört ganz viel zu, weiß im besten Fall schon viel über sexuell übertragbare Krankheiten, aber auch über Schwierigkeiten unserer Community Bescheid. Und dann, wenn man da so ein paar Mal mitgelaufen ist, also das kann man jetzt nicht in Zahlen sagen, aber sicherlich nicht nach zweimal, aber auch nicht unbedingt nach 20 Mal, also irgendwo dazwischen, gibt es dann die Entscheidung, okay, das passt, ich würde mich da gerne weiter engagieren. Dann kommt man ins sogenannte Postulat. Man bekommt einen kleinen weißen Schleier verliehen, darf das erste Mal sein Gesicht auch weiß schminken. Das macht auch ganz viel mit der Community, die auf einmal wahrnimmt, hey, da ist noch jemand mehr unterwegs. In diesem Postulat wird man immer weiter eingebunden in zum Beispiel Gesprächsführung. Wie gehe ich in ein Gespräch rein? Was sind Themen? Wo brauche ich vielleicht noch Unterstützung? Wo brauche ich mehr Input? Wo fühle ich mich selber noch nicht sicher? Ganz viel Schwesterngeschichte wird da unter anderem vermittelt. Dann geht es vielleicht 3 Monate, 4 Monate, 5 Monate, je nachdem, wie oft man sich halt auch zeitlich da einbringen konnte. Es ist halt ein Ehrenamt, es ist alles freizeitabhängig. Dann geht es ins Noviziat, da darf dann der Schleier schon länger werden. Dann kriegt man auch die ersten, wir nennen das Titten, Entschuldigung für den Ausdruck, aber im Schwesternjargon sind das eben unsere Titten, die Haube da oben drauf. Und darf dann auch ein bisschen mehr Farbe verwenden im Gesicht und sogar ein bisschen glitzern. Bis dahin war das sehr streng limitiert. Und das ist auch ein ganz wichtiger Prozess für einen selber, wenn man auf einmal mehr und mehr in den Mittelpunkt gerät. Das zu verarbeiten, auch das, was uns erzählt wird, das ist nicht immer, oh, wie schön ist das Leben, sondern das sind sehr teilweise auch ergreifende Momente, die wir mit unserem Gegenüber, mit unserer Community teilen. Und in diesem Prozess, entweder macht man das schon im Postulat oder im Noviziat, organisiert man irgendein kleines Projekt mit Community-Bezug. Da gucken dann die fertig ausgebildeten Schwestern, hey, wie geht sie daran? Kommt sie mit Inhalten zurecht? Holt sie sich Hilfe, wenn sie nicht weiter weiß? Weil es ist einfach so vielschichtig, sich da auf einmal hinzustellen und mit Menschen ja auch Emotionen und in Situationen hineinzugehen, von denen man nicht immer weiß, hey, wie funktioniert das, wie kommt das Gegenüber dabei raus? Und wenn das alles soweit gut gelaufen ist, ungefähr nach frühestens einem Jahr, kann man dann sagen, okay, jetzt ist fertig, jetzt möchte ich zur Schwester geweiht werden oder zum Gardisten, je nachdem, für welches Erscheinungsbild man sich entscheidet. Wir dürfen auch wechseln, das ist nicht so festgeschrieben. Gibt es eine Weihe, das ist total emotional. Und dann darf man los, alleine theoretisch. Vorher ist man immer in Begleitung, auch aus Sicherheitsgründen natürlich. Denn gerade in Zeiten wie diesen, wenn man bunt und auffällig unterwegs ist, ist man auch Zielscheibe.
Das dauert also mindestens ein Jahr oder auch länger, je nachdem. Kann jede Person, wo will, mit Schwester
werden? Wir sind offen für Menschen, die sich interessieren, Dienst an der Gemeinde, so nennen wir das eben, sich für die Community einzusetzen. Das heißt aber nicht, dass tatsächlich auch wirklich jeder dazu nachher auch physisch und psychisch in der Lage ist. Denn ich nehme jetzt ein Beispiel, verzeiht's mir, liebe Drag Queens, wenn jemand Drag macht, das ist anders, es ist mir, man unterhält mehr die Leute, beziehungsweise man hat auch eine politische Botschaft sicherlich dabei. Aber wir Schwestern, wir ziehen uns mehr zurück und stellen andere in den Vordergrund und versuchen auch die Community zu unterstützen mit ideellen Momenten oder auch beizustehen. Es ist nicht für jeden. Es kann sich zwar jeder bewerben, aber nicht jeder wird dann auch tatsächlich damit klarkommen, dass er nicht die Haupt- oder die Person, die sich bewirbt, nicht die Hauptperson dann in dem Moment ist. Es geht nicht um mich dabei. Das ist für mich beim Schminken auch immer so ein Setup, in ein Mindset, in das ich mich dann reinsetze. Sobald die Schminksachen parat sind, geht der Marco immer weiter zurück und die Greta kommt immer mehr in den Vordergrund. Da geht es dann mehr um altruistisches Dasein. Und das kann auch sehr fordernd für mich oder für die Person selber sein, da mit zurechtzukommen, ist auch ein großes Thema, was viele unterschätzen.
Das bringst du ganz bestimmt mit, wir haben es gehört. In ein paar Minuten reden wir sicher auch noch über Greta konkreter, wie es bei dir eben aussieht. Vielleicht eine Frage, bevor wir wieder Musik machen, noch. Wie lange dauert so eine Verwandlung? Also die Verwandlung von Marco in Greta als Beispiel?
Mindestens 90 Minuten. Das ist dann die schnelle Version. Ideal ist es tatsächlich auch, 2 Stunden einzuplanen mit dem Ganzen, das Make-up auftragen, das Make-up trocknen lassen, die verschiedenen Schichten im Gesicht zu verankern, ist jetzt auch nicht richtig, aber manchmal spielt sich tatsächlich auch so ein kleines Drama ab, wenn man selber gestresst ist. Ist das auf der Haut ganz schnell sichtbar? Also dann das Weiß mit dem Gesicht übereinzukriegen, ist dann keine gute Idee. Und deswegen Zeit einplanen, auch damit so das Mindset sich verändern kann und auch so diese Rüstung, ich nenne es immer Rüstung, die wir dann auftragen, dass die aushärten kann, weil das, was wir teilweise dann auch erfahren, ja, das ist nicht immer eitel Sonnenschein.
Okay. Die nächste Wunschsong.
The Mamas and the Papas, California Dreaming. Denn da geht es auch darum, dass man etwas wünscht oder dass Menschen sich etwas wünschen und vergessen im Hier und Jetzt. Ist ja auch alles wunderschön und toll. Und ich konzentriere mich gerne mittlerweile auf das Hier und Jetzt und bin dankbar über das, was ich habe, aber träume natürlich auch gerne.
Queer Up Radio.
Marco, du hast es eigentlich schon gesagt, ich habe mir noch die Frage gestellt, die Verwandlung, wie sie vom Visuellen her passiert, klar, das ist das eine, aber sie passiert in dem Fall auch innerlich. Also du, Marco ist nicht gleich Greta, sondern das ist eine bewusste Wandlung in dem Sinn.
Ja, wobei es Marco ohne Greta nicht gibt und Greta nicht ohne Marco. Es ist so wie eine Art friedliche Koexistenz, aber beide haben Qualitäten, die wichtig sind in der Arbeit, in der Community, wenn ich sie denn machen darf.
Gibt es etwas, wo sich die beiden Personen unterscheiden? Wo ja. Ich sage, da. Ja.
Greta ist tatsächlich so ein bisschen forscher und mutiger und auch ein bisschen, also ich bin generell zwar ein offener Mensch, aber Greta ist einmal in Salzburg unterwegs gewesen und da sind abends noch 2 junge Männer am Schachspielen gewesen und ich habe dann mich einfach dazugestellt und gesagt, wenn du den Zug jetzt machst, bist du schachmatt. Das war eine sehr lustige Begegnung. Meine Begleitung ist fast Amok gelaufen, weil die doch ein bisschen Angst hatten. Es ist nichts passiert, aber Greta ist da tatsächlich auch konfrontationsfreudiger.
Okay. Wie bist du dazu gekommen? Wir haben vorher gehört, wie die Schwester von der perpetuellen Indulgenz entstanden sind. Wie bist du aber auf die gestoßen und hast dich entschieden, dem mitzumachen? Das ist ja schon auch ein wichtiger, oder nicht mal nicht so eine kleine Entscheidung.
Ja, das ist eine lange Geschichte. Also kein langer Leidensweg, das jetzt weniger, aber eine lange Geschichte. Und zwar Mitte, Ende der 90er Jahre hatte ich einen sehr guten Freund, der HIV-positiv war und der sich dann seinerzeit umgebracht hat, weil er nicht damit zurechtkam, mit dem Stigma, was damals geherrscht hat, was auch immer noch in den Köpfen ist. Das hat für mich so ein bisschen den Grundstein gelegt, mich zu engagieren mit der Präventionsarbeit. Dann hat es aber doch bis 2017 tatsächlich gedauert, bis ich dann ganz nah an Schwestern herangekommen bin. Und zwar ist es gewesen, ein sehr, sehr guter Freund von mir, der Michael Gehring, ich nenne jetzt ganz frech seinen Namen, der ist Mr. Rubber Switzerland, Mr. Rubber Europe gewesen. Und den habe ich begleitet 2017 nach Berlin zu Folsom. Das ist ein riesengroßes Fetischfest und wir haben da ein bisschen Zeit verbracht, auch mit den Schwestern und haben Spenden gesammelt für Community-Projekte. Und da habe ich ganz, ganz viel Zeit mit der lieben Schwester Vesta vom Orden der, ja, zur Glückseligkeit des Südens, also mein Heimathaus, verbracht. Ich habe ganz viel Informationen von ihr bekommen, ganz viel auch liebevolle Zeit geopfert. Also geopfert, nein, ist nicht geopfert gewesen. Sie hat Zeit mit mir verbracht und dann ist bei mir so der Entschluss gereift, hey, da fühle ich mich aufgehoben, da fühle ich mich vor allen Dingen auch mit einer sinnvollen Betätigung für die Community. Ich kann natürlich auch so ein bisschen mich befreien, indem ich in eine andere Rolle schlüpfe. Hab dann den Entschluss gefasst, hey, ich möchte mich bei euch bewerben, also bei den Schwestern der perpetuellen Indulgenz, Abtei Bavaria zur Glückseligkeit des Südens, sind immer so wohlklingende Namen. Bin 2018 am 1. Januar mit der Ausbildung gestartet und am 2. Februar 2019 war es dann schon soweit, da war ich überglücklich und habe eine ganz tolle Weihe erleben dürfen, die mich nach wie vor noch sehr berührt, weil das einfach ein sehr einschneidender Moment für mich war.
Wieso Greta?
Es gibt einen sehr tragischen Film, der heißt Bent. Das ist die Verfilmung eines Theaterstücks und spielt im Berlin der 30er Jahre, kurz vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten. Und in diesem Stück oder in diesem Film gibt es einen Transvestiten, gespielt von Mick Jagger, der einen Club in Berlin für die Kinder seiner Zeit führt. Und Greta ist eine Person, die da ist für andere, die ihnen ein Zuhause bietet, die ihnen zuhört, die ihnen aber auch sagt, hey, Achtung, da ist Gefahr oder da droht Gefahr. Und das hat mich zum Namen Greta inspiriert. Und von Breitenbach ist eine Hommage an mein Heimatdorf, an das wunderschöne Breitenbach in Solothurn. Dieser Ort ist, obwohl er vielleicht 4.500 Einwohner hat, sehr weltoffen, sehr, auch mir und meinem Mann gegenüber sehr offen, auch Greta gegenüber sehr offen, wenn ich dann doch mal von zu Hause aus starte. Es ist ein sehr angenehmes Dortsein und deswegen die Hommage, okay. Greta von Breitenbach.
Die Anekdote, die ich mit Ihnen bringen kann, ist, ich kenne ja die Gegend, ich komme aus der Nähe. Und ich hätte das gar nicht so erwartet, dass Breitenbach, das Schwarzbubenland, hinten, da im Solothurn ist, hinter den Hügeln, so offen ist. Aber in dem Fall ist das wirklich so, das spüren die so.
Ja, sogar offener teilweise als Städte. Basel zum Beispiel, mein Mann und ich sind Hand in Hand durch die Stadt gelaufen und es kamen Sprüche, es kamen sehr, sehr unflätige Dinge und in Breitenbach erleben wir das nicht. Wir sind beim Einkaufen, wir halten ein Schwätzchen hier und da und wir grüßen jeden, uns grüßt jeder, also von daher, danke Breitenbach.
Du hast vorher erzählt, wie lange es die Wandlung dauert in etwa zeitlich. Wie oft ist ein Gerät unterwegs?
So oft, wie es sie braucht.
Oft in dem Fall.
Es ist,
leider muss ich sagen.
Ja, oft. Eben. Es ist natürlich auch schwierig. Hier in der Deutschschweiz bin ich aktuell die einzige Schwester, die was macht, die auch präsent ist. Ich würde gern häufiger unterwegs sein. Nein, anders. Eigentlich würde ich gerne gar nicht mehr unterwegs sein. Es wäre toll, wenn es uns nicht mehr brauchen würde. Ich gehe gerne auf Events oder auch auf nicht so große Veranstaltungen, weil da einfach die Gespräche viel intensiver sind als zum Beispiel bei einem CSD in Zürich. Da ist es auch wunderschön und auch wichtig. Aber so kleine Sachen, ich habe das in Basel jetzt am 1. Juli auch sehr genossen, vor Ort zu sein. Da hatten wir in Basel den, ich nenne ihn CSD Light, Basel Tick Bund, einen wunderbaren Pride Walk gehabt. Und das sind so tolle, obwohl es gar nicht so eine große war, doch eigentlich war es groß. Ich fand, knapp 1.000 Leute waren da. Aber es war die Möglichkeit, so tolle Gespräche zu führen oder auch einfach den Leuten geben zu können, hey, Sagen mitgeben zu können, es ist toll, dass ihr da seid, ihr seid wunderbar, wie ihr seid. Waren noch zwei junge Mädchen, die einfach so glücklich waren, dass man ihnen sagt, dass ich ihnen gesagt habe, hey, ihr seid toll. Und das braucht es immer mehr, dass das Leuten den Mut zu geben, zu sich zu stehen, zu sich zu finden vor allen Dingen, auch sich auszuprobieren und nicht belächelt zu werden.
Das heisst, also, ihr könnt auch bereits, gehst an Partys, ihr macht aber auch eigene Veranstaltungen, Benefits Veranstaltungen auch, gell?
Genau, richtig. Das mache ich zusammen mit der wunderbaren Wilma de Frit, eine großartige Drag Queen aus Basel. Wir machen um den Welt-AIDS-Tag herum für die AIDS-Hilfe einen Benefiz-Apéro unter dem Titel Greta und Wilma tischen auf. Da haben wir auch einen großartigen Sponsor, das Hotel Adagio in Basel, was uns die Räumlichkeiten zur Verfügung steckt. Entschuldigung für die Schleichwerbung, aber das Hotel ist einfach, was das angeht, sehr, sehr wertvoll für uns. Wir bekommen die Getränke gesponsert, wir bekommen dort auch die Möglichkeit, uns parat zu machen. Und wir machen das gerne für die AIDS-Hilfe Basel, also ein kleines Menü, was wir kochen, zwei Suppen, ein bisschen Fingerfood, Getränke, um Leute zusammenzubringen und Gespräche auch anzubieten oder auch Thematiken zu besprechen. Wir hatten jetzt letztes Jahr das Thema psychische Gesundheit mit großartiger Unterstützung von Udo Rauchfleisch, einem Psychiater aus Basel, der auch sehr, sehr engagiert ist für die Trans-Community, der generell wahnsinnig viel getan hat, dass Homosexualität oder eben einmal auch Trans-Identität weg von dieser Pathologisierung, von dem, das ist ja krank, kommt, sondern mehr es bedarf dort Unterstützung, es bedarf dort viel Aufklärungsarbeit in der Gesellschaft, nicht bei den Leuten selber, die betroffen sind, die wissen sehr genau, was sie wollen, aber diese ganze Stigmatisierung und ähnliche Dinge hat er auch sehr, sehr unterstützend mit aus dem Weg geräumt.
Ist schon klar, wo man Greta das nächste Mal da kann, darf sehen?
Eieiei.
Planst du das oder ist das denn auch oft auch spontan?
Also es gibt eine grobe Planung, die meistens dann aber nicht funktioniert, weil doch das Leben wieder was anderes bereithält. Aktuell könnte ich gar nicht mal sagen, also sicherlich um den Welt-AIDS-Tag herum erstmal Greta und Wilma tischen auf, weil auch ich brauche manchmal Ruhepausen dazwischen. Aber wenn irgendwo ein Event ist oder eine Veranstaltung, wo es Unterstützung braucht, wo vielleicht auch moralische Unterstützung da ist, dass junge Menschen oder wer auch immer vielleicht beim Coming-out Begleitung haben möchte oder was auch immer. Ich bin offen, ich gucke in den Terminkalender rein und wenn ich es irgendwie einrichten kann, bin ich gerne da.
Dann machen wir doch ein bisschen Musik als nächstes. Was hast du ausgewählt und warum?
Ich bin ein riesengroßer Eurovision Song Contest Fan und Sarah und Evidemment hat mich einfach mitgerissen, weil es so ein tolles Lied ist. Also ich fand's großartig. Das wäre mein Sieger der Herzen gewesen. Und ich bin gespannt. Also auch der Text Evidemment ist so sichtbar, so greifbar. Und deswegen.
Queer Up Radio.
Marco, das ist eine ruhige Hand, gell?
Ja, total.
Das brauchst du. Nämlich für das Hobby, das wir noch nicht angesprochen haben. Der Rest ist von mir aus gesehen viel Engagement. Und Klöppeln ist jetzt ja nicht etwas Alltägliches, würde ich sagen.
Genau deswegen mache ich es.
Ist das auch ein bisschen der Ausgleich?
Für mich ja. Es ist für mich vor allen Dingen auch so eine Art Wohlfühl, Oase im Kopf, im Geist, auch in allen Dingen. Wenn ich vor meinem Klöppelkissen sitze und mich einlasse auf das Fäden ziehen, wir ziehen beim Klöppeln keine Fäden, aber die Fäden in der Hand behalten, da passieren ganz, ganz viele auch Denkprozesse im Hintergrund, wenn ich da irgendwas habe, wo ich vielleicht nicht weitergekommen bin. Irgendwelche Situationen, die herausfordernd waren, kommt auch einmal so ein Gedankenblitz, so eine Lösung. Es beruhigt mich unheimlich, es erdet mich. Es ist für mich so nicht Lebenselixier, aber wenn ich nicht klöppeln kann, bin ich nicht glücklich.
Also mir ist auch gerade ein bisschen Meditation in den Sinn gekommen. Es ist wahrscheinlich auch eine Art, ich hätte vermutlich Geduld nicht, aber wer weiß.
Die Geduld bringt dir die Spitze schon bei.
Okay. Vielleicht wäre auch nicht Geduldsproblem, sondern Feigheit. Aber die kann man lernen. Würdest du zu mir sicher sagen?
Korrekt. Es ist eigentlich, oder auch uneigentlich, es ist kein großes Hexenwerk. Es ist, Mensch sollte bis 2 zählen können oder vielleicht auch bis 3 oder 4. Das ist je nachdem, was man vorhat. links und rechts unterscheiden können oder oben und unten. Und dann geht das. Das sind nur zwei Bewegungen, aus denen alles entsteht. Das ist sehr meditativ, wie du schon gesagt hast. Es ist auch so eine Art Rhythmus, den man selber sich gibt. Und dann entsteht mit der Zeit ein kleines Kunstwerk aus Fäden.
Dann habe ich gesehen, dass du eine Zeit lang Videos gemacht hast, möglicherweise Corona-Zeit zu überbrücken. Und ich vermute jetzt mal, du kochst in dem Fall auch gern.
Total. Ja, total gerne. Und ja, diese Kochvideos, die Geheimnisse aus der Klosterküche, die wir, wie wir Schwestern aus dem Haus, aus meinem Mutterhaus uns einfallen lassen haben, war tatsächlich während der Corona-Zeit, um den Leuten ein bisschen Ablenkung zu geben. Wir durften ja nicht raus, haben dann aber gedacht, okay, wir können Online-Veranstaltungen machen. Das war so in den ersten ganz strengen Wochen, Monaten, wo wir uns überlegt haben, was können wir beitragen, um den Leuten Hoffnung zu geben, um den Leuten Mut zu machen. Wir haben dann auch Dingsda-Videos gemacht, ganz, ganz witzige Sachen. Es ist sehr gut angekommen, war auch ein Spaß, das zu produzieren. Und tatsächlich kochen. Ich koche gerne, ich backe gerne, ich esse gerne, ich lebe gerne. Ich probiere gerne sehr viele Sachen aus, wobei ich natürlich noch lange nicht so gut koche wie mein Mann. Aber eben, ich finde das großartig, dieses auch zu wissen, ich kann nicht alles, muss auch nicht alles können, aber ich bin glücklich mit dem, was ich tue.
Das klingt schön, das könnte man ja schon fast als Schlusswort lassen, aber ich habe mir noch ein paar Stichwörter aufgeschrieben, wo vielleicht ganz kurze Antwort kannst geben, so zwei Sätze. Vielfalt
ist so wahnsinnig wichtig, sowohl für die Gesellschaft als auch für einen selbst. Vielfalt bedeutet vor allen Dingen auch das Anerkennen von Leistungen, von Fähigkeiten von anderen. Und das finde ich so einen wahnsinnig wichtigen Aspekt.
Liebe und Partnerschaft?
Sowas von schön funktioniert aber dann erst, wenn man sich selber lieben kann. Das ist auch ein Weg, also den habe ich auch lange gehen dürfen, bis ich mich akzeptiert habe. Und dann habe ich nach einer sehr langen Zeit des Single-Daseins einfangen lassen von wunderschönen grünen Augen. Und das funktioniert jetzt seit 16 wunderbaren Jahren.
Sex?
Ja, ist wichtig. Ist wichtig, auch sexuelle Gesundheit, auch über Sex zu sprechen, auch über Krankheiten zu sprechen, auch über Bedürfnisse zu sprechen. Ich würde mir wünschen, dass es so eine Art Selbstverständnis geben würde, auch zu einem Test auf sexuell übertragbare Krankheiten zu gehen, wie man sagt, okay, ich gehe jetzt zum Friseur Haare schneiden, müsste es oder sollte es selbstverständlich sein, bei den Checkpoints vorbeizugehen und zu sagen, hey, schaut mal nach.
Fetisch?
Ja, ist eine wunderbare Bereicherung für die Menschen, die sich auch in der Sexualität zum Beispiel ausleben wollen, wobei Fetisch nicht primär immer Sexualität bedeutet, sondern auch ganz viel Lebensfreude bedeutet. Auch ein großes Thema zum Ausprobieren kann ich jedem empfehlen. Probiert aus, was euch gefällt, findet Gleichgesinnte, unterhaltet euch offen darüber, versteckt euch nicht, schämt euch nicht, alles ist wunderbar.
Super. Ich glaube, das ist auch ein wichtiges Thema, gerade jetzt, wo man wieder gehört hat, dass gerade so Fetisch auch an Brides im Umland diskutiert wird und dass es ein Teil von der Community ist, genau. Ja, ich schaue auf dich leider. Wir könnten noch sehr, sehr viel, Marco, mit dir reden oder über dich reden und von dir erfahren und lernen. Leider ist aber langsam Zeit um von dieser Sendung. Ja, Queer Up Radio sendet jeden Sonntag ab der 7 am Abend in der Region Bern auf Radio Rabe und nach der Sommerpause dann wieder alle zwei Wochen ab der 8 am Abend in der Region Zürich auf Radio Lora. So wie jeweils am 4. Dienstag vom Monat in der Region Oltenaarau-Baden auf Radio Kanal K. Alle Sendungen sind außerdem im Livestream auf radio.grenzenlos.ch zu hören und kannst auf unserer Webseite queerupradio.ch nachhören. Ja, das erste Mal schon fast wieder von der heutigen Ausgabe von Queerbit. Zum Schluss aber dann noch einen letzten Musiktitel. Marco, was haben wir noch ab Abschluss oder Sendung hören?
Ja, lieber Alex, Miley Cyrus, Flowers, denn da geht es darum, dass wenn eine Liebe zu Ende gegangen ist, die Welt nicht stillsteht. Sie geht weiter, auch es ist manchmal schwer, aber es ist vielleicht auch manchmal gut, auf sich zu hören, sich was Gutes zu tun und sich nicht von anderen abhängig zu machen. Und das fand ich so ein starkes Statement von der Miley. Ich liebe sie. Deswegen dieser Song.
Vielen herzlichen Dank. Marco, bist ins Studio gekommen und hast über dein Leben ein bisschen erzählt und über Greta und über den Orden der Schwestern der perpetuellen Indulgenz. Am Mikrofon verabschiedet sich der Alex Meyer.
Ganze Sendungen und mehr findest du auf queerupradio.ch.